Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sehr schön, dass Sie kurz vor Messeschluss hierher gekommen sind. Wir möchten Ihnen dieses Jahr unter demselben Motto »Das Leben ist eine Insel«, diesmal mit dem Zusatz »Am Rand der Welt«, wiederum drei taiwanische Autoren vorstellen, die dankenswerterweise nach Deutschland gekommen sind. Sie haben alle drei ein Stipendium für einen Monat, das sie am LCB absolvieren, um dort in Ruhe schreiben zu können. Das ganze Projekt ist, ich begrüße erstmal Mr. Lan Po-Chu, Horace Ho, der ganz außen sitzt, und der Jüngste in der Gruppe Lo Yu-Chia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Übersetzen wird Johannes Fiederling. Das LCB ist, wie gesagt, Mitveranstalter. Ermöglicht wurde dieses Projekt vom Culture Ministry Taiwan, dem Taiwan Cultural Creative Foundation und der taiwanischen Vertretung in Deutschland. Organisiert wurde alles von Wei Tang, die auch in diesem Jahr die taiwanische Buchmesse organisiert hat. Denn Taiwan ist ein Leseland. Das Leben ist eine Insel, ist also die Überschrift dieser Veranstaltung. Denn Taiwan ist hochgradig vernetzt, voll integriert in den globalen Markt und steht aber dennoch politisch am Rand. Denn Taiwan ist nicht irgendeine Insel, sondern eine Insel mit sehr bewegter Geschichte. Eine demokratische Enklave, ungefähr von der Größe Baden-Württembergs, China vorgelagert. Und ich möchte nur kurz erwähnen, einen kurzen historischen Abriss geben. Denn kurz nachdem das Kaiserreich die Insel zur Provinz erklärt hatte, musste sie es 1895 an Japan abtreten, die dann für 50 Jahre Kolonialmacht dort waren. Im Jahr 1949 stießen auf der Flucht vor Mao die Kuomintang und die anderen Flüchtlinge vom Festland, die schon lange dort lebten, auf die chinesischen Immigranten und Ureinwohner der Insel. Und sie errichteten dort ein diktatorisches Regime, das für sich in Anspruch nahm, das wahre China zu repräsentieren und bald wieder die Macht auch auf dem Festland zu übernehmen. Und sowohl die Alteingesessenen als auch die Zugezogenen hatten beide einen Krieg verloren. Die Kuomintang den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten und die Taiwan als untertanen Soldaten der japanischen Kolonie den Weltkrieg im Pazifik. Chiang Kai-shek und die Kuomintang suchten nun Zuflucht ausgerechnet auf einer Insel, auf der er zwei Jahre zuvor einen Aufstand niedergeschlagen hatte. Dieser Aufstand hat 70-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und wurde auch feierlich begangen und es wurde des Massakers gedacht. Da die neue Präsidentin, die neu gewählte Tsai Ing-wen, führte den Begriff der Transitional Justice ein, der Vergangenheitsbewältigung, und sie führt dabei Deutschland immer als Vorbild vor, mit der Vergangenheitsbewältigung richtig umgegangen zu sein. Damals also wuchs die Bevölkerung von 6 auf 8 Millionen. Es sind heute 23 Millionen Menschen, die dort auf Taiwan leben. Die Einwanderer brachten nicht nur Geld, sondern sie brachten auch die chinesischen Kunstschätze mit auf die Insel. Und deshalb sind bis heute besonders wertvolle chinesische Kunstschätze in dem Museum enthalten dort und kann also mit dem Museum in Shanghai, kann da zum Beispiel gar nicht mithalten. Sie haben die sogenannten langen Zeichen, die von Mao dann auf dem Festland verkürzt wurden, sind auf Taiwan erhalten geblieben und sind dort also werden weiter gepflegt. Dass die verkürzen sind so ein vereinfachtes Schriftbild. Es kam eine erstaunliche industrielle Revolution und 1987 endete das seit 4 Jahrzehnten bestehende Kriegsrecht, endete die Diktatur und seit 1996 gibt es auf der Insel freie Präsidentenwahlen. Im Jahr 2000 errang zum ersten Mal die Opposition die Macht und es wurden dann nicht nur Schritte zur formellen Loslösung von China unternommen, sondern es implizierte einer Grundhaltung zur Folge Taiwan auch kulturell nicht chinesisch sei, sondern im Lauf seiner Geschichte eine ganz eigenständige Identität entwickelt hatte, aus den Traditionen der Eingeborenen, der Zuwanderer und der Kolonisatoren. Und mit wachsender Geschwindigkeit wurde dann ins Werk gesetzt, was Kritiker Taiwans heute als die kleine Kulturrevolution benennen. Also die Schulbücher wurden umgeschrieben, überall wo China war, durfte noch Taiwan stehen. Und im späteren Verlauf der Ereignisse blieb der Schnitt bestehen mit dem chinesischen Festland, aber die Abkehr wurde etwas gemildert. Heute demonstriert China durch militärische Präsenz an den Küsten Taiwans immer noch den bestehenden Machtanspruch. Weltweit anerkannt, also dass Botschaften vor Ort vertreten sind, wird Taiwan von 22 Staaten, die USA und Europa sind nicht darunter. Eine letzte solche Präsenz fand vor wenigen Wochen nur statt. Also nachdem der Nationale Volkskongress in Peking getagt hatte, hat China noch mal ganz explizit darauf hingewiesen, dass sie an der Ein-China-Politik festhalten und hat das auch und dies auch im Falle des Falles militärisch durchsetzen wollen und haben das noch mal bekräftigt durch die militärische Präsenz. Denn Trump, das haben Sie alle mitbekommen, rief ja also wurde angerufen, ihm wurde gratuliert und er hat dann das Telefonat angenommen und ganz naiv getan, als sei das nun nichts Besonderes. Aber es war natürlich für China ein großer Affront. Taiwan ist eine sehr streitbare Demokratie. Zum dritten Mal gab es jetzt einen Machtwechsel zwischen den großen Parteien. Es war reibungslos, ist das verlaufen. Taiwan verfügt über eine freie Presse, funktionierende Marktwirtschaft und die grundlegenden Menschenrechte in Taiwan sind garantiert und die werden auch von der Zivilgesellschaft eingefordert. Es ist also wirklich eine besondere Insel, da China vorgelagert, die ein ganz anderes System vertritt. Die Präsidentin wurde erst letztes Jahr als erste Präsidentin Taiwans gewählt und sie hat gleich nach ihrem Amtseintritt klargemacht und schon vorher in ihrem Wahlkampf, dass sie einen ganz anderen Kurs einschlagen wird als ihr Vorgänger. Sie hat sich gegen den Konsens von 1992 gewandt. Und das ist eine Formel, nach der beide Seiten anerkennen, dass es nur ein China gibt, aber sie akzeptieren verschiedene Vorstellungen, was das bedeutet. Insofern ist das also sehr entscheidend. Taiwan ist ein Leseland. Die Buchmesse hat ungefähr eine 500.000 Besucher gehabt. Das sind fast doppelt so viele wie in Frankfurt. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt also unglaublich viele Übersetzungen, auch deutsche Literatur ins Chinesische, die von Taiwan ausgehen. Das ist ganz beachtlich. Das sind die meistsprachlichen Bücher dort. Das, was ich jetzt versucht habe, kurz zum Reisen historisch, werden Sie bei unserem Autoren, den ich jetzt als ersten vorstelle, nämlich Herrn Lan Pu-Chu, sinnlich unterfüttert wissen. Herr Lan Pu-Chu, einen Moment, ist 1960 im Nordwesten Taiwans geboren. Er war Zeitschriftenredakteur, Kolumnist, Redakteur, Projektleiter an der Uni Taipei und auch Fernsehproduzent. Er hat 1983 die ersten Erzählungen veröffentlicht. Seit 1987 forscht und schreibt über die Geschichte des taiwanesischen Volkes. Es speist sich aus Reportagen, Interviews und Biografien, mündlichen Überlieferungen. Und er wird nun einen kleinen Teil aus Taipei Lover, das ist seine Geschichte 2014, auf Chinesisch vorlesen. Übersetzt ist es von Eva Schester gleich ins Deutsche.
回到北京以后，我几乎每个晚上都失眠，脑海里一直浮现青春往事，不去想它也不行。到了七月。 刚刚开始缓和的两岸关系又突然跌入谷底，海峡上空布满了无法预测的政治阴霾。我忧心两岸会不会因此再次陷入互不往来的悲剧。我虽然余生不多，可心情也因为想念台湾而更加抑郁了。为了解脱那莫名的忧郁，我于是拿起笔。 把我所能想到的那些年的那些人和那些事，也就是我们这一代人的青春之歌，陆陆续续写下来。我希望他以后能够有机会公开出版，让海峡两岸，特别是台湾的年轻一代阅读。果真有那么一天，我想书名可以叫做《我的台北恋人》，或者。
Dankeschön. Ich lese ein kurzes Stück aus der Übersetzung von Eva Schestak. 1. April. Die politische Lage war verfahren und instabil, als die Nanjing-Regierung eine Friedensdelegation in den Norden schickte, in der Hoffnung, mit den Kommunisten einen Frieden auszuhandeln, gemäß dem zu beiden Seiten des Yangtze getrennte Regierungen eingesetzt werden sollten. Als die Delegation aufbrach, hatten sich 10.000 Studenten aller Hochschulen von Nanjing vor dem Palast des Präsidenten versammelt, um einmütig und entschlossen gegen den Bürgerkrieg und für die Umsetzung eines wahren Friedens zu demonstrieren. Doch als das Flugzeug mit den Vertretern der Friedensverhandlungen in Peking landete, war Nanjing bereits vom Blutgeruch durchdrungen. Die Friedensdemonstration der Studenten war niedergeschlagen worden und der Asphalt der Straßen, durch die sie gezogen waren, war mit verlorenen Schuhen übersät und rot und feucht vom Blut. 5. April. Der Blutdunst von Nanjing trieb über die Formosa-Straße bis nach Taipei. Sehr früh am Morgen hing an den Anschlagtafeln der Taiwan-Universität der Pädagogischen Hochschule eine provisorische Bekanntgabe, ein Tag Ferien zum Fest. Bei diesem Fest wird zum Anlass genommen, dass die Studenten nicht untereinander sind, sondern vereinzelt auftauchen und somit besser verhaftet werden können. Da hörte ich, dass gestern Abend das Studentenwohnheim der Pädagogischen Hochschule und das an der Xinjiang Nanlu gelegene Studentenwohnheim der Taida umstellt und zahlreiche Kommilitonen verhaftet worden waren. Einer sagte, das Gleiche sei an der Parkstraße geschehen. Ein anderer berichtete, dass auch der Schriftsteller Yang Kui sowie etliche Kulturschaffende und Journalisten festgenommen worden seien. Su verriet mir, dass er zu einer taiwanischen Untergrundorganisation Kontakt aufgenommen habe und wir verabredeten uns. 3 Tage später kam ich pünktlich um 17 Uhr am Bahnhof in Beitou an. Doch nicht einmal der Schatten eines Zugs Xinhua war zu sehen. Ich wartete 5 Minuten am Ausgang, doch er tauchte nicht auf. Und dann wartete ich nochmal 5 Minuten, aber immer noch keine Spur von ihm. Ich wusste, wenn er nicht kam, war ihm etwas zugestoßen. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als allein ins Wohnheim zurückzufahren. In den nächsten Tagen versuchte ich auf allen erdenklichen Wegen Verbindung zu ihm aufzunehmen, doch ich konnte den Kommilitonen, über den wir ursprünglich Nachrichten ausgetauscht hatten, nicht mehr finden. Ich hatte jeglichen Kontakt zu meinem Freund verloren und fühlte mich einsamer, hilfloser denn je. Er schien keinen anderen Ausweg für mich zu geben, als den Dampfer nach Shanghai zu nehmen und aus Taiwan zu fliehen. Als das Schiff in See stach, stand ich an Deck und blickte auf den Hafen, der mit jeder Meile weiter wegrückte, bis sich in der Ferne schließlich alle Bilder auflösten und auch die blauen Gebirgszüge nicht mehr zu erkennen waren. Ich erinnerte mich. Wir hatten damals ein mit Tatamis ausgelegtes Zimmer von einer Angestellten mittleren Alters gemietet. Sie war kaum gegangen, als Su die Tür abschloss und mich fest umarmte. Ganz impulsiv umarmte auch ich seinen im Vergleich zu vorher schmalen Körper. Dann löste er seine Hände aus dem Griff um meine Taille, nahm mein Gesicht, sah mich lange an und küsste endlich leidenschaftlich meine inzwischen schon ganz heißen Lippen. Ich widersetzte mich nicht, sondern ließ ihn nach Herzenslust den ersten Kuss auskosten, bis ich ihn selbst erwiderte. Jetzt sind unsere Körper alt geworden. Eine solche Leidenschaft ist unwahrscheinlich. Seit ich in Peking zurückgekehrt bin, leide ich fast jede Nacht an Schlaflosigkeit. Meine Gedanken werden ständig von der vergangenen Jugend umgetrieben und nicht daran zu denken ist unmöglich. Im Juli waren die Beziehungen zwischen dem Festland und Taiwan endlich wieder freundlicher geworden. Da fallen sie plötzlich auf ein Allzeittief und der Himmel über der Straße von Formosa ist von politischen Dunstwolken verhangen. Ich habe Sorge, dass beide Seiten das Trauerspiel fortsetzen und die Beziehung wieder abbrechen werden. Mir ist zwar nicht mehr als das bisschen Leben geblieben, aber die Sehnsucht nach Taiwan macht mich noch schwermütiger. Und um diese namenlose Melancholie abzuwerfen, habe ich zum Stift gegriffen und nacheinander alle Erinnerungen an die Menschen und Ereignisse jener Jahre als ein Lied des Frühlings und der Jugend unserer Zeit aufgeschrieben. Ich hoffe, es wird veröffentlicht, sodass die junge Generation zu beiden Seiten der Formosa-Straße, insbesondere in Taiwan, es liest. Wenn dieser Tag wirklich kommt, so glaube ich, der Titel könnte heißen »Mein Geliebter in Taipei« oder einfach »Taipei Lover«. Das ist jetzt sehr zusammengekürzt aus der, da finden Sie vorne so kleine Heftchen, die man nehmen kann. Also das lege ich Ihnen wirklich ans Herz, dann diese Hefte zu lesen. Denn das ist natürlich voller historischer Informationen, die unglaublich spannend sind. Herr Lan, warum denken Sie, sollten die Taiwaner so sehr über ihre Herkunft und Geschichte des Landes Bescheid wissen? Denn es ist Ihnen als Schriftsteller ein großes Anliegen, die Geschichte Taiwans aus Augenzeugenberichten weiterzugeben und davon zu berichten.
Ich weiß, 那这样的身份认同要随着两岸关系的一个发展，有它一定的焦虑或者争吵吧。那我自己作为一个到台湾第六代的台湾人，按照道理我应该是今天台湾流行的所谓天然独的人，那我自己也曾经有过 想要台湾独立的想法，那因为我大学时代就参与台湾的党外民主运动，所以我身处在历史当中，我了解台湾人身份认同的这个根源的一个历史问题在哪里。
Also ich glaube, in Taiwan befindet sich in einer Zeit, in der die Identifizierung, in der die eigene Identität ziemlich chaotisch geworden ist und es oft auch eben diesbezüglich zu Streit und zu Auseinandersetzungen kommt und sich manche Menschen auch Sorgen machen darüber, wie das weitergeht. Ich selbst bin sechster Generation Taiwaner. Also vor 6 Generationen ist meine Familie nach Taiwan gekommen. Das heißt, eigentlich müsste ich zu der Generation gehören, die quasi von sich aus, also ganz auf einer ganz natürlichen Wege nach taiwanischer Unabhängigkeit strebt. Ich war auch während meiner Studentenzeit tatsächlich in der außerparlamentarischen Opposition, die es auch in Taiwan gab, bevor politische Parteien erlaubt wurden, außer der Kuomintang, war ich aktiv. Aber ich habe mich eben an der Universität dann auch mit der Geschichte befasst und gesehen, dass daraus andere Schlussfolgerungen hervorgehen.
Taiwan ist eine 移民社会, nach Taiwan der 主要人口, 就是 Taiwan der 汉族来讲, 1895年, 割让给日本之前, Taiwan der 汉人, 他只有地方意识, 可是因为 1895 割让给日本成为亡国奴以后, 台湾的汉人, 他开始产生两种新的意识, 一个是祖国意识, 一个是弃儿意识, 祖国,
祖国意识,
motherland, 一个是祖国意识, 一个是弃儿意识, 那我们从历史来看, 从1895到1945, 因为波茨坦宣言, 台湾回归中国, 这50年, 大概台湾人的一个主旋律, 是祖国意识。 那到1947年的228事件， 这一个意识有一次第一次的一个变化， 可是当时的台湾社会， 当时的台湾的青年， 台湾知识界， 台湾民众的一个认同， 是从白色祖国的认同 转到红色祖国， 就是从国民党的认同 转到共产党。 所以1947年228事件以后， 当时的台湾的知识界都参加了共产党的革命。 那关键在于1949年， 蒋介石从大陆战败撤退到台湾， 开始全面的整肃台湾的反对分子， 尤其是所谓的左翼的这一群人。 那到1950年 韩战爆发以后， 蒋介石在美国的支持下 取得一定的一个政权的巩固， 可是同时的 也决定了台湾跟大陆 长期不能统 不能独， 一直到今天的一个历史格局。 那也从1950年以后 台湾的历史彻底被湮灭， 被切断。 那同时也因为228事件 跟1950年的白色恐怖， 还有蒋介石的土地改革， 所以台湾的地主资产阶级 开始产生了台独意识。 那这样的一个历史的一个发展， 到了1970年 美国开始跟中国联合的时候， 这个大的历史格局变化， 两岸关系的变化， 也决定了台湾的民主化。 同时 蒋经国也认识到他的反攻大陆是不可能的，所以蒋经国开始他的独台路线，他说他也是台湾人，所以大概所有这些问题的根源有他一个大的一个国际的跟历史的结果，不从这里面去理解的话，这些问题是没办法解决。
Das war jetzt ziemlich lang. Also Taiwan ist schon immer ein Zuwanderungsland gewesen. Also es gab viele Han-Chinesen, die nach Taiwan schon gekommen sind, zu Zeiten der Qing-Dynastie und auch schon früher. Aber als 1895 Taiwan an Japan abgetreten wurde, erst da hat sich in Taiwan so etwas wie Nationalismus oder auch das Gefühl, ein Waisenkind zu sein, breit gemacht. Vorher hatte man höchstens so eine lokale Identität und erst danach entstand so etwas wie eine nationale Identität. Als dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Potsdam, auf der Potsdam-Konferenz beschlossen wurde, dass die japanischen Kolonien oder was, ja, dass die zurückgegeben werden, beziehungsweise, ich glaube, daran wurde nicht genau festgeschrieben, an wen sie zurückgegeben werden, aber sie werden zurückgegeben. Bis 1947 hat sich diese Identität noch einmal verstärkt, aber dann gab es Veränderungen. Dann gab es den Weißen Terror, den Vorfall vom 28. Februar dieses Jahres 1947, bei dem eben ein lokaler Aufstand mit großer Brutalität niedergeschlagen wurde, infolgedessen viele Intellektuelle verfolgt wurden, ermordet wurden, eingesperrt wurden. Man weiß bis heute nicht, wie viele. Das führte zu einer veränderten Identitätsfrage. Vorher hatte man durchaus, war man durchaus auf Seiten der Kuomintang gewesen, die eben als nationale Kraft auftrat, das Reich ein wollte. Aber infolge des Weißen Terrors, wie auch genannt wurde, haben sich die Menschen eher Richtung der Kommunisten orientiert. Also die Intelligenzia in Taiwan war durchaus dann der kommunistischen Idee zugewandt. Das hat Chiang Kai-shek dann aber mit größter Brutalität niedergeschlagen und im Prinzip die Identitätsfrage damit erst einmal vom Tisch gewischt. 1950 haben im Zuge des Koreakrieges haben die USA dann als große Schutzmacht ihren Auftritt gehabt und auch dazu geführt, dass keinerlei taiwanische Identität mehr diskutiert wurde, sondern dass es nur noch die großchinesische Identität gab. Das heißt, gleichzeitig hat aber die Brutalität, mit der Chiang Kai-shek vorgegangen ist und der Terror des 28. Februar, außerdem auch die Landreformen, die Chiang Kai-shek durchgeführt hat, im Volk, in der Opposition durchaus so große Aversion geweckt, dass es zu latenten Unabhängigkeitsbestrebungen kam. Aber offiziell war die Linie immer auf nationaler Linie. Dann, als 1971 die USA Annäherungen an China vollzogen haben, Taiwan damit seine größte Schutzmacht quasi verloren. Das hat auch zu einer Krise geführt und im Prinzip hat Jiang Jingguo, der Sohn von Chiang Kai-shek, der später dann auch die Macht übernommen hat, aufgrund dessen angefangen mit einer lokalen Identifikation. Also er hat einmal gesagt, er ist auch ein Taiwaner. Und im Prinzip war das aber ein strategisches Vorgehen. Er wusste, dass Taiwan jetzt im Angesicht des großen China, das eben jetzt mit Beziehungen mit den USA hatte, nur noch mit einer eigenen Identifikation und einer langsamen Demokratisierung überleben konnte. Und daraus ist eigentlich erst die Unabhängigkeitsbewegung, wie wir sie heute kennen, in Taiwan entstanden. Und ich finde, gerade die Befürworter der Unabhängigkeit, die sollten sich über diese historischen Hintergründe, sollten sich darüber bewusst sein.
Aber so eine Geschichte.
Ich muss dann weiter.
Noch ein kurzes Wort zum Schluss.
Okay, ja. 台湾从1928年就有台湾共产党的成立，那也台湾一直到今天大概经历了将近100年的一个反共的宣传教育，所以基本上台湾人是，尤其是在1950年以后，在国际冷战跟国共内战的两个战争构造之下，台湾的主流意识是亲美日反共。 那到今天大概发展到亲美日反中的一个主流意识，所以现在在认同上主要还是维持现状，可是现状是不可能一直维持的，就像我的胡子本来是黑的，可能明天要多了几根白的一样，它是不可能一直维持现状的。那现在问题就是说，台湾人的主观意识有各种各样的，可能包括年轻一代，他是希望独立的。 可是有另外一个东西，就是客观的现实。就像2000年台湾主张台独的陈水扁政权执政以后，八年的 执政八年，他也说不能就是不能，做不到就是不做不到。啊，到2008年到2016年，马英九执政，啊，虽然是不统不独不武，可是因为两岸关系的变化，也让台湾的中国认同降到最低点，所以有2016年新的政权成立以后，可是还是不可能宣布独立。那台湾在这样的一个不统不独的长期的折腾之下，我自己我不是政治人物，可是我忧心台湾老百姓这样可能会慢慢失去他自己应该有的一个发展的机会。所以我是觉得我自己从历史认识了台湾的现在的问题，那历史应该可以指引我们怎么去解决历史所留下来的这些现实的问题。这就是我为什么要写这些题材的一个主要的原因。谢谢。
In Taiwan wurde 1928 schon die Kommunistische Partei gegründet. Und direkt im Anschluss daran, nach der Machtübernahme von Chiang Kai-shek, wurde mit der Propaganda gegen den Kommunismus und die kommunistische Idee begonnen. Das heißt, das hat heute auch schon eine jahrzehntelange, fast in ganz China gesehen, schon eine fast 100-jährige Geschichte der Propaganda gegen den Kommunismus. Das heißt, Taiwan war lange Zeit in Amerika angenähert, war Japan angenähert, hat also kulturell sich in diese Richtung zugeneigt gefühlt und gleichzeitig hatte eine starke antikommunistische Erziehung. Und das hat eben dazu geführt, dass wir heute diesen Status quo haben, von dem alle sprechen, der auch im Konsens von 1992 im Prinzip artikuliert wurde. Aber ich denke, dass das ein Status quo ist, der kann nicht für immer aufrechterhalten werden. Die Situation ändert sich, die Mächte, Machtverhältnisse verschieben sich und ganz objektiv ist Unabhängigkeit nicht wirklich eine Option. Im Jahr 2000 ist Chen Shui-bian an die Macht gekommen, der erste Machtwechsel in Taiwan. Er war 8 Jahre lang an der Macht und er hat trotzdem nicht die Unabhängigkeit ausgerufen. Also er hat selber eingesehen, dass das nicht machbar ist, obwohl er da ein Vertreter der Unabhängigkeit war. 2008 bis 2016 war Ma Ying-jeou an der Macht, also wieder die Kuomintang, und er hat sich quasi auch auf den Status quo berufen, also keine Unabhängigkeit, aber auch keine Wiedervereinigung. Dennoch ist nicht möglich, den Status quo bis in alle Ewigkeiten aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wenn man sich daran so festklammert, dann verlieren die Taiwaner im Prinzip ihren Handlungsspielraum, sie verlieren ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Also worum es mir geht, auch bei meinem Schreiben und was ich festhalten möchte, ist eben den historischen Hintergrund, der zu den heutigen Problemen, der heutigen Fragen geführt hat. Das ist quasi der Grund für mein schriftstellerisches Werk.
Ja, Sie werden sehen, wir haben 3 Generationen von Taiwanern heute hier und da werden noch verschiedene Positionen vertreten werden, was die Unabhängigkeit Taiwans von China betrifft. Als nächsten möchte ich Ho Horas vorstellen. Er ist 1967 in Taipei geboren und besitzt den Master in kreativem Schreiben. Er promovierte in vergleichenden Literaturwissenschaften und erste Romane schrieb er bereits während der Highschool-Zeit. Er übte danach verschiedenste Berufe aus, bevor er als Dozent an der Chinese Cultural University tätig wurde. Er hat 3 Romane, Sammlungen von Kurzgeschichten, herausgegeben. Und ich würde ihn bitten, jetzt aus seiner Geschichte, aus der ich dann auch wiederum eine kleine übersetzte Passage vorlesen werde, auf Chinesisch zu lesen.
Er weiß nicht, dass er sich auf welchen Weg gegangen ist. Er fühlt sich, dass das Licht auf ihn gefallen ist. Er schaut ihn in die Augen. In der Licht- und Schatten-Kontrast zwischen den Augen der Frau wird eine schwarze Schatten, eine auf der Straße schnell bewegende Schatten. Er fühlt sich ein bisschen verwirrt. Der durch den Sicherheitsgurt von Xiaoyuan eingeschleppte Sturm kann ihn nicht erwachen lassen. 在昏沉晕眩中，他遗忘了眼前的这个女人是谁，遗忘了自己快速飞驰的目的，只觉得有一股巨大的黑暗阴影熊熊浑浑 渐渐从他的心底浮涌上升，爬上胸口，攀上喉间，弥漫进他的脑门。朦胧间，他已看不清前方十字路口红绿灯的号字颜色，在逆光下，一切色彩全成了高反差，只有黑与白，只有明亮与黑暗。他眯着眼睛，努力克制住由心底升起的黑暗，然而在前方的路口却横向冲出一个更巨大的黑色阴影。
Dankeschön. Ich lese jetzt aus der Übersetzung von Johannes Fiedeling. Punkt 8. Er zog die Haustür hinter sich zu und ging zu seinem Motorroller. Er stellte die Aktentasche auf das Trittbrett, zog seinen Motorradhelm über und buxierte seine Maschine rückwärts aus der langen Reihe parkender Scooter. Er saß auf, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und warf den Motor an. Im Osten stand die Morgensonne niedrig über den Hausdächern. Ihre schrägen Strahlen hatten den dunklen, feuchten Straßenbelag in der Gasse noch nicht erreicht. Die langgezogene Häuserschlucht lag im Halbschlaf da und das Knattern des Motors ließ sie umso stiller erscheinen. Auch ihm kam es so vor, als sei er noch nicht ganz aufgewacht. 8:01. Er gab vorsichtig Gas, fuhr aus der Gasse hinaus und ließ sich vom gleißend hellen Sonnenlicht verschlucken. An der ersten Ampelkreuzung, ein Stück weiter, hielt er an, um den Signalwechsel abzuwarten, dann nachdem er links abbiegen auf die Brücke fahren würde. Es war viel los auf den Straßen. Mitten zwischen den Fahrzeugen standen Polizisten und ehrenamtliche Verkehrshelfer mit hellroten Warnwesten, bliesen in Trillerpfeifen und schwenkten Signalstäbe. Es dauerte nicht lang und schon hatten sich Dutzende von Motorrollern an der Kreuzung angestaut, die alle auf die Brücke wollten. Die Sonne strahlte durch den bläulichen Dunst aus Auto- und Rollerabgasen herab und flimmerte auf den Motorradhelmen. Er stand wartend da, inmitten all der anderen Fahrzeuge, ohne einen Gedanken, als sei er noch immer nicht bei vollem Bewusstsein. Und das war keine Übertreibung. Seit mehr als 10 Jahren, über 3000 Tagen, verließ er das Haus auf diese Art und Weise und fuhr zur Arbeit. Seine innere Uhr hatte sich immer feiner justiert und ein Maß an Präzision erreicht, das seinesgleichen suchte. Er wachte morgens ohne Wecker um 7.40 Uhr auf, erledigte, ohne auf die Uhr sehen zu müssen, seine Morgentoilette so, dass er um 7.55 Uhr abfahrbereit war, auch ohne den Kopf zu heben und auf den Sekundenzähler an der Ampel zu sehen, wusste er, dass sie in 1:55 auf grün schalten würde. Er war Bankangestellter bei einem alteingesessenen Kreditinstitut, das war seine erste Arbeitsstelle nach dem Studium gewesen und auch die einzige, seit über 10 Jahren. Als er damals die Einstellungsprüfung bestanden hatte und angenommen worden war, hatten einige seiner Freunde und Verwandten ihn beneidet. Er habe die goldene Reisschüssel gefunden, sagten sie, und tatsächlich sah er das genau so. 8:05:45. Er hatte in 5-6 Metern Abstand hinter den wartenden Rollern gehalten. Die weiße Jacke war auch dabei. Eine weiße Jacke mit dem aufgestickten Koalabär. Die Frau, die sie trug, hatte einen langen Pferdeschwanz, der unter ihrem roten Motorradhelm hervorschaut und ihr über den Rücken hing. Unter der weißen Jacke wölbte sich ein in einen engen, blassgrünen Rock gepresster, prallrunder Hintern. Aus dem Rock wuchsen 2 schlanke, wohlgeformte Beine hervor, glatt und glänzend wie weiße Jade. Er bewegte seinen Roller ein kleines Stückchen nach vorn, rechts hinter den Scooter der Frau. Er schaute Frauen am liebsten auf die Waden, besonders wenn diese schlank und wohlgeformt waren. Jeden Tag zu dieser Zeit an dieser Ampel fuhr diese Frau an ihm vorbei und hielt vor ihm an. Er fuhr seit über 10 Jahren dieselbe Route, immer zur gleichen Zeit. Doch diese Frau, die war erst kürzlich aufgetaucht. Sie trug weiße Stöckelschuhe. Ihr Bein in der hautfarbenen Strumpfhose zog seinen Blick an wie ein Magnet. Der Helm verbarg nicht nur seine Glatze, er verbarg auch seinen Blick. Seine Augen klebten an ihr. Und dank des Helmes konnte niemand wissen, worauf er schaute. Es war wie ein Kinobesuch, für den man nicht bezahlen musste. Ein völlig kostenfreies Vergnügen. Und trotzdem empfand er in diesem Moment kein Wohlbehagen, auch keinen Anflug sexueller Erregung. Er spürte bloß, wie sich sein Herz immer weiter zusammenzog und verengte. Er fühlte sich an, als ob etwas Tropfen für Tropfen aus seiner Brust sickerte. 8:06. Die Ampel vor ihnen sprang auf gelb. Die Frau schaffte es gerade noch über die Kreuzung, ehe die Ampel rot wurde. Ohne nachzudenken gab er Vollgas und jagte hinter ihr her. Er fühlte sich unwohl. Die Frau schien ebenfalls zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Sie sah sich kurze Zeit später erneut um. Und diesmal wich er ihr nicht aus. Er hielt ihren Blick stand. Und jetzt war es die Frau, die sich eilig abwandte. Doch noch im selben Moment sah er im Dunkel hinter ihrem Helm, wie sie ein paar kristallklare Augen, in denen ein Hauch von Beunruhigung glänzte. Er spürte einen Stich in der Brust und stieß zischend seinen Atem aus. Kein Zweifel. Es waren die Augen einer blutjungen Frau, ihr Blick gefüllt mit frühlingshafter Energie. 8:10:20. Als die Ampel grün wurde, startete die Frau durch und flog förmlich los. Ohne nachzudenken gab er Gas und folgte ihr wie ein Jagdhund, ohne eigenes Dazutun einem Hasen hinterherhetzt. Sie rasten die langgezogene Straße entlang, sie voran, er dicht hinterher. Sie sah sich erneut um, zum dritten Mal. Die Straße war auf beiden Seiten dicht an dicht mit Autos zugeparkt, sodass in der Mitte gerade eben noch ein Wagen durchpasste. Der Widerhall ihrer lärmenden Motoren war ohrenbetäubend. Er wusste nicht mehr, auf welcher Straße sie waren, bloß dass die Sonne jetzt direkt von vorn kam, ihn blendete, dass er die Augen zusammenkneifen musste. Die Frau verschwamm zu einem Fleck, einem über der Straße dahinschwebenden Schatten, ihm war leicht schwindelig. Blinzelnd kämpfte er gegen die ihm aufsteigende Finsternis auf, als auf einmal ein riesiger Schatten von der Seite in seine Fahrbahn schoss. Schreie, Pfeifen, quietschende Bremsen, Metall auf Asphalt, ein schmetternder Aufprall. Als er zu sich kam, stand er vor der Kreuzung, seine Maschine quer zur Straße, um fast 180 Grad gedreht. Er wusste, was geschehen war. Der von der Seite kommende Schatten war ein Bus gewesen. Der Bus stand nun mitten auf der Straße. Neben ihm lag ein Scooter, der Lenker war etwas ramponiert, aber der Motor tuckerte noch vor sich hin. Die Frau war nirgends zu sehen. Vielleicht lag sie unter den Reifen des Busses, dachte er, oder sie war zur Seite geflogen, oder sie hatte nie existiert. Er sammelte sich, blickte noch einmal ringsherum und er stellte fest, dass er sich auf einer Straße gar nicht weit entfernt von seiner Bank befand. Er sah ein weiteres Mal auf die Uhr, 8.21 Uhr. Es blieb noch Zeit zum Einstempeln. Herr Ho, Sie haben erwähnt, dass es in Taipei wirklich ein Bild ist, das alle kennen, dass diese Motorroller morgens zur Arbeit fahren in einer großen Masse. Hier in dieser Geschichte bricht ja einer aus der gewohnten Routine aus und es endet tödlich für den anderen. Sehen Sie das als eine Metapher für das Ausbrechen des Individuellen aus der Masse?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.